14. Hier ist der 1. April zu den Kopfhörern. Also nicht kommen. Ich kann die bei der Frau bitte wirklich auf den Weg begleiten.
Ganz herzlichen Dank. Ich wollte heute diesen Agenda-Hilf nutzen, um nochmal vorzustellen, welche Diskussion derzeit auf Ebene der EU geführt wird zu den ESRS. Auf der nächsten Folie kann man den Prozess, der für die ESRS jetzt durchlaufen wird, auf Ebene der EU-Kommission, auf jeden Ebene, nochmal sehen. Zum einen gehört ja dazu, dass die Meinung der europäischen Aufsichtsbehörden abgefragt wurden. Und dazu haben wir auch die Rückmeldung gesehen von Europa, ESMA, EBA und auch von der Europäischen Zentralbank, von der EZB. Und wir würden kurz uns angucken, was es dort für Rückmeldungen gab. Zum anderen wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass es die Absprache der Meinung aus den Mitgliedstaaten gab. Wir haben uns als GSC dazu bei dem Vertrauen mit eingebracht und haben hier Verwendeanhörung mit einer Stellungnahme auch unterstützt. Das BMJV hat zwischenzeitlich auch die Stellungnahme seitens der Regierung bei der Europäischen Kommission eingereicht. Und das Gleiche gilt auch für die anderen Mitgliedstaaten. Und wir haben uns aus dem Austausch mit den anderen nationalen Standardsettern auch einen Einblick oder einen Überblick darüber verschaffen können, was deren Rückmeldungen waren. Für den Zeitplan ist es so geplant, dass eine öffentliche, kurze öffentliche Konsultation stattfindet von April bis Anfang Mai. Also derzeit ist so 9. April bis 9. Mai im Gespräch. Und die Finalisierung ist weiterhin für Juni, Juli geplant. Wir haben ja vorhin gesehen, wie viel auch an der Finalisierung der delegierten Rechtsakte hängt und wie wichtig das eben auch ist, dass das bis zu diesem Zeitpunkt auch erledigt ist, nicht nur für die Unternehmen, dass sich alle darauf auch einstellen können, auf die Simplified ESRS, sondern auch aus Sicht der weiteren Arbeitswelt zu anderen Themen. Vielleicht vorab mal ganz kurz, wir hatten vorher schon mal die Frage, wie sieht es eigentlich aus, wie weit geht die europäische Position dort bei der Überarbeitung rein? Das ist schon so, dass die ganzen Stellungnahmen, die wir bekommen, wirklich auch noch sehr detailliert sind. Also das ist nicht nur konzeptionell irgendwie AfE schreiben oder AfE lassen, sondern es geht wirklich auch sehr detailliert bei der Texte, da muss noch was abgeändert werden. Und ich glaube auch, dass sich die EU-Kommission, so verstehe ich jedenfalls deren Ausführungen, auch in der Tech, wenn die als Beobachter auch dabei sind, dass sie schon auch noch sich das auf der Ebene angucken. Und es jetzt nicht nur noch Details geben wird, die dort geändert werden, sondern dass man es schon auch sich mit den konzeptionellen Fragen befasst, mit wie die ESRS ausgestaltet sind. Das fängt also an bei Fair Presentation. Wie ihr wisst, gibt es da auch ganz viele Rückmeldungen, die sagen, also Fair Presentation passt überhaupt nicht. Die einen, also die Italiener beispielsweise, lehnen das Konzept weiterhin ab. Völlig.
Also auch dann, wenn der Primärnetzer definiert wäre.
Die Italiener haben eine First Best und eine Second Best Rückmeldung gegeben. Die First Best ist komplett streichen. Sie sagen aber auch, gut, wenn Fair Presentation beibehalten soll, dann müssen wir den Nutzer anders definieren. Und sie gehen da in die Richtung, dass sie sagen, der Nutzer soll definiert werden als Primärnutzer, derjenige, der eben auch der Investor, der auch die Finanzberichterstattungsinformationen nutzt. Also das ist deren, wenn es so ausgestaltet werden würde, könnten sie auch mit der Fair Presentation kommen. Aber es werden wirklich noch alle Themen diskutiert. Und ich glaube, wir werden auch in der öffentlichen Diskussion nochmal sehen, dass wirklich von allen Richtungen Rückmeldungen kommen und nochmal Anmerkungen gemacht werden zu den ESRS. Und wenn man sich jetzt auch anschaut, was die EIOPA, ESMA, EBA und auch EZB für Rückmeldungen gegeben haben, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man auch zu deren Rückmeldung nochmal Stellung nimmt. Damit können wir auf die nächste Seite gehen. Ich habe das in diesem Foliensatz nochmal zusammengestellt, welche Rückmeldungen die einzelnen Institutionen gegeben haben. Aber letztlich ist es so, wenn man eine gelesen hat, hat man die wichtigsten Punkte eigentlich von allen 4 Aufsichtsorganen gelesen. Also die Reihenfolge war jetzt wirklich ziemlich willkürlich. Aber es hat sich bei allen wiederholt. Das größte Problem ist, glaube ich, für alle die Remains. Also das wird von allen hervorgehoben, dass sie sagen, die Erleichterungen, die in die CSRS eingeräumt werden, die sind zu weitgehend in Bezug auf das Zeitlimit, was bei einigen Regimes ja auch nicht gegeben ist. Das sind ja wirklich auch dauerhafte Erleichterungen, die eingeräumt wurden. Zum anderen, dass es über die IFS hinausgeht und man dadurch wieder mit den Interoperability-Vorgaben eigentlich nicht aligned ist. Und zum anderen auch, dass sie nicht nur zeitlich befristet gegeben werden sollten, sondern dass auch wirklich inhaltlich an bestimmten Erleichterungen das kritisiert wird. Die größte Erleichterung oder die eine, die jetzt schon festgenannt wurde, hier von Iowa beispielsweise, in Undue Cost and Effort, da ist ein kritisiert, dass es ein viel größerer Scope ist als nach IFRS, weil es ja für alle Metriken gilt und unter IFRS das über die Klimaberichterstattung begrenzt ist. Das ist aber ja in der Natur der Sache, dass es da auch begrenzt ist. Und was vielleicht noch vorab gestellt, was zu den Erleichterungen angeführt wird, dass man, wenn man sie Erleichterung im Zusammenspiel sieht mit den anderen Streichungen von Datenpunkten, Phase-In-Regeln, dass dann einfach insgesamt das Balance nicht mehr bestehen wird. Genau. Was hier von AEPA speziell noch aufgeführt wird, als General Concern, was bei den anderen sich ein bisschen auf einer anderen Ebene wiederfindet, aber überall wiederfindet, ist, dass die Datenhierarchie, so wie sie jetzt eingerichtet ist, in ESRS kritisiert wird. Wir haben uns sehr stark dafür eingesetzt, dass die Unternehmen nicht mehr überall Primärdaten einholen müssen, von den Aufsichtsbehörden hier wird es aber kritisiert, weil da praktisch determiniert wird in Zukunft, dass es immer ausreichend ist, wenn man Setzungen vornimmt, wenn man sich anderweitig von Datenbanken Informationen schafft und dass dadurch auch keine Entwicklung zu sehen ist zu Primärdaten in der Zukunft. Was vielleicht diese Daten gemessen wird, die beides Primärdaten und Sekundärdaten auf eine Ebene stellt und ganz explizit sagt, es ist nicht so, dass du erstmal schon musst auf den Primärdaten kommen kannst und dann dazu Schätzungen vornehmen, sondern ganz klar sagt, entweder oder gleichgestellt. Das ist etwas, was hier wirklich ganz stark nochmal kritisiert wird, von allen Institutionen. Und wie gesagt, dann die einzelnen Regimes. Was sie bei den Leistungen vorschlagen, ist, das auf 3 Jahre zu begrenzen oder teilweise in Objekte zu speisen. Dann können wir auf der nächsten Folie das nochmal anschauen. Genau, also zu den AB-Regimes. Und ich kann das jetzt gleich noch vorwegnehmen für EZB, ESMA und EBA. Ist, dass man tatsächlich die Regelung sieht, ist das so fünfwertig, dass man das aber speziell an 2 Sachen noch stößt, und zwar, dass die Lack of Skills und Capability or Resources, dass das eine Erleichterung ist, die letztlich gestrichen werden sollte, weil das zu problematisch ist, gerade wenn man sich die Unternehmen anschaut, die hier jetzt die Berichterstattung machen sollen. Und dann kommt von der EZB, die hier nicht einzeln aufgeführt sind in dem Bullensatz, kommt explizit sogar noch hinzu, dass man auch das Kriterium der Acceptability bei den Anticipated Financial Effects, dass man auch das streichen sollte, weil praktisch das Kriterium der Uncertainty ausreichen würde, um alle Fälle abzudecken, die für die AFEs hier relevant sein würden. Das heißt, dieses Thema Anticipated Financial Effects wird von allen Aufsichtsbehörden sehr gestresst, so ganz klar gesagt, dass es dazu Angaben geben muss, ganz wichtig ist für den Kapitalmarkt, dass man sich auch in diesen Leichtungen nochmal aufgeht und das nochmal überdenken müsste. Also da gibt es eine ganz klare Ausrichtung von allen Menschen. Ja. Dann können wir weitergehen. Also hier bei den Versicherungen nur noch als Ergänzung, da wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass es sehr viele Erfahrungen schon gibt mit Berechnungen von Fahrten und dass man darauf nicht zurückhalten kann.
Das ist auch bei denen immer vom Hörensagen? Oder haben die da drei Fußnoten?
Nein, das sind auch, das ist keine Fußnoten.
Aber ich meine, das ist so nach dem Motto, ich soll mich auch gesünder ernähren.
Das anekdotische Ermittlung.
Ja, bei mir ist es interessant, also falls es dort substanzielle Aussagen dazu gäbe, und es ist gar nicht ketzerisch gemeint, das ist ja schon wichtig an der Stelle.
Wir haben natürlich ein ausgefeiltes Risikomanagement und eine entsprechende Modellierung dahinter. Aber das brauchen wir ja. Und das ist, und das, was mich da wundert, ist, dass Sie hier noch sagen, dass da materielle Sustainability Risks drin sind, die man ja noch zusätzlich braucht. Dann frage ich mich so, wieso die eigentlich nicht in Solvency II auch schon gefordert sind. Warum braucht man die ja nicht, um sagen, ausreichend die finanziellen Risiken da zu betrachten? Also ich finde, das widersprechen sich auf einer anderen Stelle, glaube ich, auch nochmal sich selber. Wir haben natürlich den Blick darauf, dass ja, also für uns ist ja Risiko immer, dass wir unser Produkt, also wir selber mit unserer Tätigkeit unterliegen eigentlich nicht dem Klimawandel im Risiko, sondern das ist unser Produkt. Und da haben wir eine bestimmte Möglichkeit, uns da zu adaptieren. Und deshalb haben wir, also wir selber haben das Thema AfD, diese Langfristperspektive ist für uns kein finanzielles Risiko. Sondern wir haben das natürlich in unserem Risikomodell aktuell drin. Da wissen wir auch ganz genau, wie viele Risiken wir auch in den Büchern haben und wie viel dann Kapital wir brauchen, welche Ausstattung wir brauchen, um diesem Risiko zu begegnen, dass am Ende eben keine unerwarteten finanziellen Risiken da drin liegen. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zur Realwirtschaft. Und umso mehr verstehe ich nicht, wie EU bei hier an der Stelle eigentlich argumentiert, dass hier eigentlich Versicherungsbrille auch aufhaben müssen.
Ja, und das ist genau das, das haben wir schon mal an einer anderen Stelle diskutiert, eben gerade versicherungstechnisch, dass das finanzielle Risiko eben, wie du ja auch sagst, eben nicht bei euch liegt, sondern ihr müsst es nur verstehen und in Form von Beiträgen, ja, an eure Kundschaft weitergeben. Das heißt, das originäre Risiko landet am Ende des Tages eben hier und nicht bei euch. Und der nächste Punkt ist, have sufficient experience with the use of scenarios and other projections. Ja, genau. Und das ist genau das, was da vorne steht. Das gilt maximal für Climate Change. Aber eben, wir müssen das noch für mehr, auch wenn das anscheinend ja auch kritisch hinterfragt wurde oder gesagt wurde, na, das muss man ja nur für Klima machen. So legen wir die ESS-Anforderungen oder die AFB-Anforderungen nicht vor. Und ich glaube, beyond Climate wird auch in der Versicherungswirtschaft extrem dünn bis gar nicht null Erfahrung. Und ich habe noch keinen gesehen, der den Biodiversitätsmonitorisierungs-Risikoszenario-Verwalter schon in place hat. Das kennen wir nicht. Aber was Lothar sagt, also falls da eine der Institutionen gerne auch eine wissenschaftliche oder wie auch immer Kapitalmarktbefragung oder irgendwas hat, worauf man sich hier bezieht mit it is considered essential, ja. Bei so einer Aussage wie steht da, ja, quantified AfD are considered essential. Ja, von wem? Also wo steht das? Wo kann ich das nachlesen? Weil das wäre ja sicherlich auch für Preparer eine super spannende Welle, um dann auch in den einzelnen Häusern nochmal zu argumentieren. Das ist tatsächlich jetzt was, was der Kapitalmarkt zum Steuern der Portfolien oder zum Reallokieren von Kapital braucht. Da werden, glaube ich, viele die Ersten, die sagen, bitte die Quelle. Weil wir können es nicht belegen. Das ist
tatsächlich auch mal ganz konkret zu machen. Wir haben Transformatoren. Die sind an unterschiedlichen Standorten. Jetzt könnte ich unterschiedliche Szenarien dort anwenden. Und dann würde ich erwarten, dass je nach Standort die Versicherungsleistung in Abhängigkeit für den Schadensfällen sich verändert. Ich habe das jetzt genau diese Frage habe ich mal gestellt. Und diese Kausalzusammenhänge sind bei weitem nicht so konkret, wie es hier suggeriert wird. Aber man würde ja denken, ohne dass ich ins Detail gehen möchte, in bestimmten Regionen, wo häufiger Schadensfälle entstehen, kommt es zu einer Verteuerung unserer Policen. Und so einen Case würde ich gerne mal sehen. Aber wir werden den nicht präsentieren. Also der muss uns präsentiert werden. Wir müssen sowieso die Police zahlen. Aber es ist jetzt bei weitem noch heute nicht so, dass wir den Eindruck haben, dass das substanziell hinterlegt ist. Also gerne, also ich, show me. Also da bin ich wie der ungläubige Thomas. Also da möchte ich wirklich mal Belege, harte Fakten wirklich mal sehen.
Also da bin ich jetzt auch nicht der Experte, aber da wird es natürlich schon berücksichtigt, wo es ist. Ne? Also Sturmschäden in Nordamerika sind sicherlich höher versichert oder teurer als jetzt in einem Ort, wo es halt weniger Schäden gibt durch Sturm. Da gibt es auch Risikolandkarten etc. nicht im Detail gemacht. Ich weiß nicht, wie das vom gesamten Unternehmen gemacht wird. Das ist dann eine Frage, dass das Underwriter den Preis zu setzen. Ne? Es gibt ja auch, da schaut man sich das Unternehmen gesamthaft an, was fließt da alles rein. Also da würde ich nicht ausschließen, dass das verschiedene Aspekte mit einfließen, aber sozusagen jetzt nicht detailliert aufgelistet wird, sondern das Gesamtbild angeschaut wird. Aber es gibt durchaus entsprechende Bewertungen von Regionen, wo bestimmte Klimarisiken sind. Sprechen dann mit der Auswirkung oder der Auswertung, wie hoch ist das Risiko aus, weiß ich nicht, Sturm, was auch immer, und was dann ja dann unter Umständen oder berücksichtigt werden muss, wie auch immer, da dann Sache des derjenigen, der die zum Risiko preist.
Also der Verweis war nur auf die Aussage hier. Ja. Also bevor wir so eine Aussage tätigen würden, würden wir das substanziell hinterlegen.
Also ich habe auch gerade nochmal geguckt, also es ist wirklich nicht an Fußnoten oder Quellen, der Besetzung zweier drin wissen. Also diese Themen wurden auch in den vergangenen Monaten und vor jetzt die Sinnigkeit in der SRS dann verabschiedet wurden von IFRA, wurden die auch immer auf einer sehr High-Level-Themen diskutiert. Also gerade von der EZB beispielsweise oder von Observern auch in der Tech wurde das relativ klar plakativ vorgegeben, der Kapitalmarktinformation. Und das spiegelt sich letztlich auch in Bundesstellen. Genau.
Hatte ich noch eine Frage. Das war, glaube ich, auf der Folie vorher, dieses Thema Primat der Primärdaten. Mhm. Ja. Das ist auch was, da würde mich auch interessieren, was ist denn, aber das steht da vielleicht nicht drin. Die Sorge dahinter, die ich da rauslese, ist ja, dass es eine schlechtere Qualität, wenn das nicht auf Primärdaten alles ist. Da hat aber jetzt eine mehrere Dekade schon andauernde Berichtshistorie bei vielen Unternehmen auch klar belegt, dass es bestimmte Angaben gibt, die absolut legitim basierend auf einer qualitativen Schätzung oder auf einer Berechnung völlig in Ordnung sind. Also berechnete Daten sind gerade auch bei dem Emissionsbereich völlig in Ordnung. Das ist naturwissenschaftlich super korrekt. Du weißt, da gehen Stoffe A, B und C rein und dann kannst du ausrechnen, es kommt am Ende Stoff D, E und F raus. Und zwar in bestimmten Kilogrammzahlen. Und das müssen wir nochmal biegen oder sonst was.
Das ist, glaube ich, damit nicht gemeint.
Ja, schon. Ja, weil, ja, da ist eine Hierarchie vorgegeben. Und da steht Schätzen, dann kommt Berechnen, ja, aber dann kommt Messen. Und Messen ist das, so verstehe ich das, Messen, also wirklich Primärdaten erheben und Messen ist das, was gefordert ist und wo auch in den ESRS steht. Du darfst mit dem einen anfangen, aber du musst am Ende mit dem Allerhöchsten, nämlich mit Messen, musst du enden. Und das sehen wir halt eben nicht so, weil es eben auch mal Schutzen differenziert. Völlig. Genau, also man kann es differenziert betrachten, sollte man auch machen. Also klar, irgendwie zu sagen, ich schätze alles über den dicken Daumen, auch wenn es einfach zu messen wäre oder zu berechnen wäre, das ist nicht in Ordnung. Aber genauso nicht in Ordnung ist es, dieses Primat des Messens und der Primärdaten nach vorne zu setzen. Das ist richtig, weil es einen unnötigen Aufwand generiert und Erwartungssage am Ende des Tages und vor allem an den Impact, den du über einen Steuern generierst, nichts ändert. Und das wird meines Erachtens ja auch ganz häufig mit schlechter Qualität fälschlicherweise
gleichen. Ja, grundsätzlich, das habe ich ja gesagt, als es mir bestimmt hier geht, schaut mal die Anpassung der Vorjahresangabe aufgrund von stiegende Primärdaten. Ja. Ich weiß nicht, was du vorhin gesagt hast, aber zum Beispiel wurde geschätzt irgendwo und dann sieht man, gemerkt, naja, die Daten, die wir jetzt mittlerweile haben, die sehen aber anders aus, die hatten wir jetzt mal an. Und scheinbar wurde nicht akkurat genug geschätzt. Also insofern gibt es Erkenntnisse dahingehend, ne, dass differenzieren steigenden Primärdatenanteil die Qualität der Aussage sich erhöht. Nicht überall und immer. Aber so. Und jetzt grundsätzlich zu sagen, dass man da in diese Richtung geht, finde ich jetzt nicht verkehrt. Dass das an manchen, in manchen Themenbereichen, wo ich, wie du gesagt hast, haargenau berechne, dann war das komplett kontraproduktiv, das sehe ich auch. Aber es ist dann sehr differenziert. Und deswegen jetzt grundsätzlich immer gegen mehr Datenänderungen zu sein,
ja, genau. Das sage ich ja. Also das würde ich auch nicht durch
ein Leistung überhaupt nicht mehr steuern. Also je mehr, also besser ist es in der Regel, ne, besser steuerbar, wenn ich dann mit weniger Daten. Aber gut.
Wie weit ist das denn mit Management Judgment oder das andere Thema? Man kann nicht in den jeweiligen Fall ansprechen.
Man kann belegen, dass es letztlich, wenn ich es berechne, keinen Unterschied macht zu, wenn ich es messen würde. Ja.
Ich könnte mir insgesamt vorstellen, dass die Reliefs jetzt auch nochmal Gegenstand der Diskussion bei den Funktionen sind und dass wir auch darauf dann achten, wie die ausgestaltet sind in den Vorteil der EU-Kommission und sicherlich darauf bei der Kommentierung gegenüber der EU-Kommission geht. Aber das sind sozusagen, das ist wirklich das große Thema, was wir von den Aufsichtsbehörden aufgerufen wurde und wie gesagt, dann auch alle in die gleiche Richtung gehen. Insofern ist das vielleicht ein Punkt, der jetzt das aufgreift, was wir mit Tanja, also Nicolette gesagt haben, denn die Befürchtung ist, dass es überhaupt gar keine Entwicklung gibt Richtung Primärdaten, wenn man die primären Sekundärdaten in dieser Hierarchie so belässt, wie es derzeit ist, und das nicht nochmal klarstellt, dass es eine Ausnahme ist, dass es für bestimmte Fälle eben so vorgesehen ist. Aber so wie es jetzt in den hier wiederum vorgesehen ist, dass man nur noch Primärdaten in diese Ausnahme nicht vorsieht, sondern nur auf Primärdaten gehen soll, das ist sicherlich auch wieder umschwierig.
Ich darf noch sagen, also das ist ja das, was wir überlaufen, auch bei allen, das ist das, oder dieses ARD-Thema jetzt, oder was?
Die Reliefs, die Erleichterungsreliefs, alle Reliefs werden von den Aufsichtsbehörden als das große problematische Thema gesehen. Und da geht es so. Da geht es um die Angekosten-Effort, da geht es Position and Disposal, also da werden wirklich alle Erleichterungen, die SAS einräumen, hinterfragt und letztlich durchweg wird gesagt, es muss eine zeitliche Begrenzung geben, auch 3 Jahre für diese Erleichterung, was meines Erachtens gerade für Acquisition and Disposal macht es keinen Sinn, weil das passiert ja immer wieder. Da wird aber dann beispielsweise dagegen gehalten, dass da konkretisiert werden sollte, falls es keine Daten gibt, soll man diese Erleichterung ziehen können. Wenn es keine Daten gibt, soll man sie nicht ziehen können. Was natürlich auch schwierig ist, weil Daten gibt es ja typischerweise irgendwo. Die Frage ist nur, in welcher
oder der hat keine Lust mehr, die noch zu liefern.
Schafft man nicht in der Zeit, ne, bei Acquisition and Disposal. Irgendwann kann man die Daten dann bereitstellen.
Und vor allem die Frage, dass man den Blick auf den Beitrag bringt, ist tatsächlich was.
Genau, also diese Reliefs stehen in Summe, hier werden wirklich als der kritische Punkt dargestellt.
Ja. Wahrscheinlich geht es den Unternehmensvertretern vor allem darum, jede vernünftig gestellte Frage nach präzisen Daten wird von uns beantwortet. Also haben wir selber ein genuines Interesse daran. Aber wir sind jetzt nicht im vorauseilenden Gehorsam unterwegs, dass wir bei allen Datenschätzen, die es gibt, dass wir die heben müssen. Das widerspricht Common Sense. Wenn es aber einen Kapitalmarktakteur gibt, der sagt, er sieht hier eine Risikoposition wegen ABC. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein bisschen der Hintergrund, der Rationale, weshalb wir dort immer so per Knopfdruck reagieren. Also wenn das der Automatismus ist, dass überall dort, wo die Daten potenziell verfügbar sind, wir quasi die Datenlage auspacken, dann ist das nicht mehr verhältnismäßig. Ich glaube, das ist einfach der Reflex,
Also wenn wir eine Anfrage erhalten, die substantiiert ist, dann wird die von uns nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Aber häufig bekommen wir auch von den Kapitalmarktakteuren auch nicht die Frage 2 oder 3. Das ist, glaube ich, diese Verhältnismäßigkeit, die man sich dort einfach wünscht an der Stelle. Dort, wo es notwendig ist. Wir haben bei Beispiel Scope 3, haben wir vor 2 Jahren eine komplette Reinventarisierung vorgenommen. Die hilft uns bei der besseren Bearbeitung, Steuerung dieser Themen. Aber da gab es einen Anlass dafür. Das haben wir nicht gemacht, weil wir jetzt gerade beschäftigungslos waren an der Stelle. Also das ist, glaube ich, einfach nur der wichtige Punkt.
Ich kann, was du gesagt hast, das war vielleicht ein Aspekt nochmal angucken, was der Kopf war und das war dieser vierwöchige Periode oder was man dann verkommt mag, immer von das 4 Wochen, dass wir das nochmal angucken, dass man dann nochmal quasi eben aufbaut.
Also was, dass man jetzt schon so eine Idee dafür bekommt, auch welches die Themen sein könnten, die dort auch nochmal angepasst werden. Wenn man nochmal weitergeht, vielleicht mal auf Folie 10, weil das ist ja fortgeschrittene Zeit, also man da mal zeigen kann, ein Thema, was auch mal wieder hochkommt, ist Joint Operations. Es ist jetzt nicht ganz top auf der Liste, aber es ist von allen angesprochen, dass praktisch diese Ausnahme für Joint Operations, where there is no operational control, dass man die wieder zurücknimmt. Das Verständnis hier von allen Aufsichtsbehörden ist, dass man in E2, E3, E4 und E5 eine Ausnahme hat für solche Joint Operations, wo ich keine Operational Control habe. Ich finde, dass wir, was ich daran überraschend finde, ist, dass wir ja eigentlich die Diskussion hatten vor ein paar Monaten, dass man komplett auf dieses Operational Control Konzept verzichtet.
Das habe ich verstehe.
Ja.
Weil sie wären ja unter Financial Control und wenn sie unter finanzieller Kontrolle sind und signifikant, dann werden die Unternehmen auch Financial Control als Berichtsgrenzenkonzept zurückgreifen müssen. Sonst, also wenn da ein signifikanter Teil der CO2-Emissionen oder was nicht, irgendwelche anderen Datenpunktergebnisse nicht gecovert wären, weil jetzt ist ja die Annahme, ich muss so oder so als Primat nach Financial Control berichten und nur wenn signifikante Parts under Operational Control wären, dann müsste ich an den Stellen, an den alten Geforderten nochmal zusätzlich nach Operational berichten. Von daher, da verstehe ich nicht, was da untergehen soll.
Die Annahme ist, dass bei diesen Joint Operations keine Financial Control ist, fast und sehr, sehr keine Joint Operation. Und dass du
Joint Control quasi hast.
Genau, du hast Joint Control.
Ja,
okay. Und du hast keine Operational Control in dieser Sonderkonstellation. Und dann gilt, dass du bei den Metriken, die 2, 3, 4 und 5 nicht berücksichtigen musst.
Wenn du sagst, ich habe Joint Control.
Okay. Genau. Mhm.
Ja, der Punkt hat mir da jetzt noch gefehlt.
Ja.
Weil es könnte jetzt auch sein, dass du trotzdem Financial Control in irgendeiner Einweisung, die du festgelegt hast im Vertrag.
Ja. Aber in dem Fall hast du Joint Control. Genau. Also das ist ein Punkt, der auch von allen nochmal aufgegriffen wurde und eben sich dann vielleicht auch widerspiegeln könnte in den SRS. Was auch gefordert,
aber wie oft sind wir denn?
Das wisst ihr aus der Praxis besser, als ich das sage. Und dann, ne, in das Wort, weil wir schon was nicht von den Freunden haben, den Kindern. Die sektorspezifischen Angaben für den Finanzsektor werden auch wieder betrachtet als wichtige zusätzliche Metriken, hier eben von der European Banking Authority. Das war noch ein Sonderpunkt sozusagen. Ja. Dann können wir nochmal weitergehen. Ja, beim ESMA spiegelt sich das eigentlich wieder, was ich gerade schon gesagt hatte. Ich gucke auch nochmal, da gibt es jetzt keine Punkte, die nochmal besonders hätte nochmal nachmelden müssen. Also bei Esra vielleicht nochmal der Punkt mit dem Transitionsplan, ob der wohl nicht alt sind, genau. Dass hier nochmal eine klare Definition eigentlich erfolgen sollte, dass so ein Transitionsplan irgendwie kompatibel sein muss mit dem Paris Agreement, also mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und da steht ja derzeit nicht im RCS. Und das war sozusagen immer eine Besonderheit, die hier von ESMA aufgeführt wurde. Genau. Das sind die Punkte, die ich hier nochmal hervorheben wollte, dass man einen Eindruck davon bekommt, was da auf der EU-Ebene derzeit diskutiert wird. Ich hatte auch nochmal vorbereitet, weil es aber aus dem Austausch mit den anderen Standardsettern herrührt und es dafür keine offizielle Quelle gibt, hast du auch noch mal so ein bisschen berichtet darüber, was jetzt die Rückmeldung aus Frankreich und Italien sind. Vielleicht da nochmal dieser eine Punkt der Präsentation, das hat haben die italienischen Standardsetter relativ klar gemacht, publik gemacht, dass wir sie da aufgestellt haben, jetzt hatte ich eingangs erwähnt. Was vielleicht noch interessant ist, das Thema Aggregation, Disaggregation wird von den politischen Standardsetter auch nochmal mit aufgegriffen, dass man dort klarer argumentieren musste, beziehungsweise die Anforderungen klarstellen muss. Substance of Concern hatten wir auch drin in unserer Berichterstattung, das ist auch nochmal mit aufgeführt. Also da ist in der Übersicht, die ich euch geschickt habe, das auch nochmal ein paar Punkte mit dargestellt, was hier von den Mitgliedstaaten zurückgemeldet.
Ich habe jetzt kurz wahrgenommen, dass die Italiener zumindest in unserer Stellungnahme sachbearbeitet sind.
Genau.
Was passt in ihre Wahrzeichen im Bereich der
Sachbearbeitung? Ja, wir haben beispielsweise auch AP mit aufgeführt. Sie strecken sich komplett für die Streikung aus. Wenn man nicht streikt, dann zumindest nur Krankenkassen antworten. Keine neuen Datenpunkte, haben dazu auch noch eine Übersicht, was da aus Ihrer Sicht neue Datenpunkte sind. Aggregation, Disaggregation, da nehme ich auch an, dass auf EU-Ebene nochmal da nachgearbeitet wird, um das nochmal zu verbessern. Genau. Ja, das war sozusagen ein Schnellschlauch, mal so ein Eindruck davon, was jetzt hier zurückgemeldet wurde an die EU-Kommission. Und dann könnten wir den Punkt erstmal beschreiben.